weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter mal weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Webel und ja, ich bin ein FC Bayern Fan seit sehr vielen Jahren und ich war selten so ratlos wie derzeit. Und damit ich nicht ratlos bleibe, sondern mich aufschlauen lasse, habe ich heute hier wunderbar fachkundige Kollegen mit ins Studio eingeladen. Es ist keine große Überraschung, wer das ist. Es ist zu meiner Rechten der Stefan Puhane. Servus, Stefan.
Servus, ich bin übrigens all ratlos.
Du bist auch ratlos, dann sind wir zu zweit ratlos. Dann ruhen all unsere Hoffnungen auf dem Kollegen Sebastian Böhm.
Hello, how are you?
Er ist schon voll auf Champions League.
Wie würde der Podcast go on?
Er erscheint auch ratlos.
I'm totally ratlos.
Das sind sehr gute Voraussetzungen. Ja, der Fabian Leb lässt sich heute entschuldigen. Na, du da eigentlich nicht. Eigentlich hat er den Termin einfach nur nicht angenommen.
Super, Fabian.
Keine Ahnung. Ja, Fabian, wir werden es merken.
Haben wir da eigentlich so einen Strafkatalog?
Will er einen Wechsel erzwingen oder was?
will er zu einem richtigen Podcast oder was?
Ja, das, vielleicht ist es das.
Aber der erste FC-Podcast will der wechseln.
Ansonsten würde ich sagen, ist das durchaus Geld in die Mannschaftskasse, gell? Ja, wie auch immer. Ratlosigkeit, ich habe es schon angesprochen. Wir nehmen heute am 25.10.2024 auf. In unserer letzten regulären Folge, regulär heißt, in der wir uns mit den Männern beschäftigt haben. Die letzte Folge war ja eine monothematische Folge zu den FC Bayern Frauen. Sehr zu empfehlen, sich das anzuhören übrigens. Haben wir uns, also in der letzten regulären Folge, haben wir eigentlich exzessiv das System von Vincent Kompany gefeiert. Dieses variable Spielsystem, das er beim FC Bayern spielen lässt, und waren schwer begeistert. Und jetzt, ja, wie schaut es jetzt aus am 25.10. in der Liga Platz 1 aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Leipzig. In der Champions League Tabelle der neu reformierten Champions League ein respektabler Platz 23 von, weiß gar nicht wie viel, 36, wie viel sind es?
Hauptsache nicht letzter.
Genau, Hauptsache nicht letzter. ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zum letzten Mal der Fall war. Vor allem davor gab es ja Schützenfeste. Also davor hatten wir ein 6:1 gegen Kiel. Wir hatten in der Champions League das 9:2 gegen Zagreb, die aktuell übrigens vor Bayern stehen in dieser Champions League Tabelle. Und ein 5:0 in Bremen gegen Werder. Ja, 3 Schützenfeste und dann folgten ein 1:1 gegen Leverkusen in der Liga, ein 3:3 gegen Frankfurt in der Liga. Dann der letzte Sieg, ein 4:0 gegen den VfB Stuttgart. VfB Stuttgart, jetzt eher keine Thekenmannschaft, die können ja schon Fußball spielen. Und in der Champions League eine Niederlage mit 1:0, also 0:1 gegen Aston Villa. Und diese Woche erst, die Wunden sind noch frisch, eine 1:4 Schlappe in Barcelona. Und ich würde sagen, Barcelona hat sich eines Angstgegners entledigt. Die haben jetzt nicht mehr allzu viel Schiss mehr, wenn die Bestia Negra ankommt. Ja, ein Sieg aus den letzten 5 Spielen, davor Schützenfeste, 4:0 gegen Stuttgart gewonnen. Dafür dann aber 1:4 in der Champions League auf die Nase bekommen. Woran liegt's und wo steht der FC Bayern?
Ich bin total stolz erstmal auf meinen FC Bayern München, weil also der Verein ist wieder total souverän und agiert total, also wirklich in ruhigen Gewässern ist dieser Club. Also ich meine, weil vor 2 Jahren wäre der Kompany weg gewesen nach diesem Spiel. Entlassen worden ist und wahrscheinlich dann der Nagelsmann wieder umworben worden.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist aber, ob gerade irgendwo ein Nationaltrainerjob frei ist.
Ja, also mal ganz im Ernst, ich glaube, es ist alles okay.
Ja, klar.
Wahrscheinlich hat man ein wenig mit Glück ein bisschen über seinen Verhältnissen die letzten, also an der Anfangsphase gespielt. Jetzt hat man mal einen kleinen Durchhänger, aber kleiner Durchhänger heißt ja trotzdem immer noch in der Bundesliga. Ist alles gut in der Champions League. Ja, da wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr unter die ersten 8 kommen oder es wird sehr knapp. Also da muss man dann wahrscheinlich diese extra Runden dann nochmal drehen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Und ja, also da können wir ja später nochmal drauf eingehen, wahrscheinlich. Ich finde, eigentlich läuft beim FC Bayern alles gut. Ich habe nur eine These. Für mich fehlt ein ein Spitzenspieler fehlt für mich vorne noch so im offensiven Mittelfeld. Das ist für mich irgendwie, die Mannschaft ist für mich, also die könnte wirklich alles gewinnen, wenn es noch diesen einen Spieler, den sie eigentlich ja auch haben wollten, so ein Xabi oder so, der fehlt mir. Also ich glaube, dann wäre alles, und dann haben sie halt, das haben sie halt nicht geschafft, nicht bekommen, und jetzt weiß ich nicht. Also ist irgendwie nur mein Bauchgefühl. Irgendwie ist diese Mannschaft fast perfekt, nur ein toller Spieler vorne noch irgendwie, der noch ein bisschen, naja. Aber da gehen wir ja dann nur weiter. Ich wollte jetzt zum Stefan, der ist ja schon richtig heiß, ich sehe es doch. Stefan, sag deine Meinung.
Nee, also ich sehe das genauso wie du. Also der größte Erfolg momentan des FC Bayern ist das Ruhigbleiben. Also man hat die Rede zum Bankett vom Dresen gehört. Der hat das ganz cool, also da hat man ja einen Eindruck gehabt, die Bayern haben 4-1 gewonnen. Der war da ganz cool. Und ich glaube trotzdem, dass die Öffentlichkeit einfach das alles überbewertet. Das war vor dem 4-1 so, also nach den Siegen in Bremen oder vorher, ist vom besten FC Bayern der letzten Jahre gesprochen worden, unter anderem vom Lothar Matthäus. Und jetzt nach dem 1-4 war es eine desolate Leistung. Das ist mir alles zu viel, wenn man sich das Spiel anschaut in Barca, sehr unglücklich, 0-1 in der ersten Minute, ist immer schwierig, dann kriegst du das 3-1 kurz vor der Pause, obwohl du eigentlich die halbe Stunde davor dominiert hast, das Spiel. Also es kann anders laufen. Der Kimmich hat es nach dem Spiel richtig gesagt, wir sind da keineswegs hergespielt worden, sondern es war einfach, beide Mannschaften haben ja extremst hoch gepresst. Also beide haben Kamikaze-Fußball gespielt, und der Rafinha hat halt einfach einen Sahnetag gehabt an dem Abend, und deswegen ist zugunsten von Barca ausgefallen. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen mein Fazit, und wir haben es das letzte Mal aber auch gesagt im Podcast. Die Frage ist, ich glaube, der Fabi hat es gesagt gehabt, die Frage ist, ob der Company bei den Spitzenspielen auch diesen Hurra-Fußball spielen lässt. Weil er ist ja in England damit nach seinem grandiosen Aufstieg in die erste Liga dann gescheitert, weil er sich nicht umgestellt hat. Und wenn er so weitermacht, dann werden wir zwei Gesichter die Saison sehen. Dann werden wir grandiose Kantersiege sehen, weil die schwächeren Mannschaften, die werden es überrollen mit der Spielweise. Aber bei den richtigen Spitzenspielen, das haben wir gegen Leverkusen gesehen, Stuttgart war eine Ausnahme, das hat man, was war das zweite Unentschieden in Frankfurt, hat ja, man das
Frankfurt
gesehen.
Frankfurt ist 3-3. Ja.
Und jetzt bei Barca, dann wird es schwierig, weil einfach wirklich gute Mannschaften solche Sachen brutal dann ausnützen. Und ich habe mich jetzt mittlerweile auch beruhigt, was ein Deliktabgang begeht. Ich habe es jetzt verstanden, warum. Schnelligkeitsproblem. Wobei ich aber sagen muss, unsere beiden Innenverteidiger, also ich denke, dass die keine konstante Saison durchspielen werden. Warum? Weil der eine oder andere immer wieder mal eine rote Karte sehen wird. Wenn die so hoch verteidigen, das ist so saugefährlich, also was die da treiben. Und der Upamecano hat ja, ich weiß gar nicht, was das eines der letzten Spiele, da war er auch ganz, ich glaube sogar in der Champions League, das letzte, da war dann so eine strittige Entscheidung, wo er hätte auch rot bekommen können. Also das sind schon die Gefahren vor dem extrem offensiven Stil. Ich meine, ist super anzusehen, wirklich. Also wenn du das vergleichst mit Tuchel, Company, seine Spielweise, super, also klasse. Gegen Mannschaften, die du beherrschst. Aber bei den Spitzenspielen musst du damit rechnen, dass du eine auf die Mütze kriegst. Vor allem, wenn du so hoch verteidigst und ein Verteidiger muss da mal hinlangen und kriegt gelb-rot, dann bist du schon so im Nachteil, wenn das in der ersten Halbzeit passiert, dass du dann fast nichts mehr machst. Geh eine Mannschaft wie Man City, keine Ahnung, keine Chance.
Ja. Also ich muss mich natürlich nochmal verbessern, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich habe Xabi, glaube ich, gesagt. Ich habe natürlich den Xavi Simons, habe ich natürlich zum Beispiel gemeint.
Der sich jetzt auch schwer verletzt hat.
Ja, also, aber solche Spieler habe ich zum Beispiel gemeint, ne? Ja, also der Eindruck ist richtig, dass der FC Bayern ist jetzt noch nicht so richtig, Wenn ich jetzt zum Beispiel Real Madrid anschaue, so, die liegen dann 0-2 zurück und da haben wir immer das Gefühl, ach, die kommen nochmal und die machen das nochmal. Und die haben auch dieses Selbstverständnis. Dieses Selbstverständnis hat der FC Bayern jetzt irgendwie noch nicht so. Könnten sie aber erlangen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, in der Rückrunde, wenn jetzt in der Winterpause vielleicht auch nochmal, wenn das sich gut vorbereitet wird und so, wenn er vielleicht noch, vielleicht kommt noch einer, weiß man nie, glaube ich jetzt eher nicht, aber so von dem Team-Spirit und es könnte schon alles gut werden. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, der Start, glaube ich, war jetzt auch ein bisschen zu toll. Also da hatten sie ja auch ein bisschen Glück teilweise. Jetzt ein kleiner Durchhänger, ja. Also die Champions League ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen, muss man fairerweise aussagen, schon ein bisschen Druck auf den Kessel, weil halt eben Finale daheim. Und das ist tatsächlich schon, also du kannst da alles machen, aber jetzt nicht ausscheiden zu diesem Zeitpunkt jetzt. Also du musst ja auf jeden Fall die K.O.-Phase erreichen. Also das wäre ein riesen Drama. Aber ich glaube, dass sie das schon noch packen und dass sie da
das denke ich, ja,
sich da schon durchsetzen. Und ja, also in dieser Mannschaft, das war jetzt auch, das ist halt jetzt die erste Phase vom Umbruch und dafür läuft es eigentlich eh ganz gut, finde ich.
Aber nochmal, findet ihr nicht auch, dass der Company bei manchen Spielen einfach ein System umstellen muss? Also ich finde schon, dass er jetzt Lehren ziehen muss aus solchen Spielen, weil du einfach, das war gegen Frankfurt ja auch, ich meine, du bist da komplett überlegen und dann bekommst du zwei so Kontertore irgendwie, völlig ohne Not.
Ich verstehe, was du meinst und ich hatte tatsächlich auch den gleichen Gedanken auch schon. Ich befürchte nur, das spricht sich so leicht. Man muss halt mal schnell das System umstellen und sich an den Gegner adaptieren. Ist wahrscheinlich trotzdem korrekt. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass dieses neue System, was er jetzt spielen lässt, dass das ja auch immer noch neu ist für die, dass das denen noch nicht im Fleisch und Blut ist, dass die da auch noch wirklich Routine brauchen und Zeit brauchen, um da wirklich reinzukommen. Und da bin ich ja bei euch, dass man da ruhig bleibt und sagt, der Trainer hat die Zeit und er kann sich da etablieren und entwickeln. Das finde ich ja super. Aber dann glaube ich, ist es total schwierig zu sagen, also wir versuchen gerade das eine System zu etablieren und gegen den Gegner machen wir es jetzt aber irgendwie wieder komplett anders. Das glaube ich, in der Theorie verstehe ich das, in der Praxis kann ich mir vorstellen, dass es schon sehr schwierig ist, zu sagen, und ich meine, was noch dazu kommt, ist natürlich dann dieses Selbstverständnis, das ist ja auch immer wieder betont worden, auch vom Vorstand, dieses Selbstverständnis, wir sind der FC Bayern, wir wollen eine spielerische Identität entwickeln, ich weiß die Wortwahl nicht mehr genau, aber sinngemäß ging es in diese Richtung und wenn wir dann mal auf die Nase bekommen und das halt nicht zum Erfolg führt, dann ist es halt so, aber das ist dann unsere spielerische FC Bayern DNA und finde ich nachvollziehbar.
Ja, also ich muss jetzt gerade adaptieren, googeln, also bitte, kannst du bitte aufhören mit den Fremdwörtern, das ist ja Wahnsinn. nein, also es ist, ich bin da der gleichen Meinung, ich glaube, man muss es durchziehen, weil das ist so riskant. Diese Spielweise ist so hoch riskant. Und wenn man das jetzt mal angefangen hat und meint, das ist die beste Spielweise, dann muss man es, glaube ich, durchziehen, weil es muss in Perfektion eigentlich dann gelingen. Also das hat man ja mal bei Dortmund in den besten Klopp-Zeiten gesehen. Das war alles in Perfektion. Dieses Herausrücken, dieses Abstimmen zwischen Abwehrspielern und Mittelfeldspielern. Das muss alles so haargenau stimmen, weil wenn da irgendwie ein Fehler drin ist oder eine Schludrigkeit, dann sind die Spieler einfach durch. Vor allem die schnellen Spitzen von den Gegnern, die können dann in die Lücken rein, fertig. So, dann wirst du ausgekontert. Das ist einfach die Gefahr. Deswegen muss es alles so perfekt sein. Das ist dir, glaube ich, gar nicht anders. Du kannst es, glaube ich, gar nicht leisten, dann plötzlich eine andere Spielweise zu machen, weil du musst es so weit in die Perfektion treiben, dass du dann eben halt auch Real Madrid oder Liverpool oder so einfach herspielst in der K.O.-Phase der Champions League. Das muss, ist Liverpool überhaupt in der K.O.-Phase in der Champions League? Ich glaube schon, ne? Wir haben gegen Leipzig gespielt. So, und das muss das Ziel sein, diese Top-Mannschaften so mit dieser Spielweise ihnen so auf Augenhöhe zu begegnen, dass du eine Chance hast. Weil er hat es jetzt angefangen. Ich finde, er muss jetzt durchziehen.
Ich habe auch gelesen jetzt, ich glaube heute war es oder gestern, ob die These, ob der FC Bayern für diese Spielweise die richtigen Spieler hat. Ich meine, wir haben ja viel diskutiert in der Vergangenheit über unsere beiden Innenverteidiger. Also der Dyer scheint ja jetzt völlig heraus zu sein, weil er zu langsam ist für dieses hohe Pressing-Spiel. Upamecano und Kim sind fehleranfällig. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Und die Frage ist halt, ob die dann ob die wirklich die richtigen Spieler dafür sind. Also ich glaube, dass man in der Offensive dafür gut aufgestellt ist. Also ich fand es zum Beispiel gegen Stuttgart, meine ich was, Harry Kane, also nicht wegen seiner 3 Tore, also das überhaupt nicht. Aber wo der rumgelaufen ist, ich glaube, da auf der Tribüne waren der Giovanni Elber und der Roy Mackay und die haben beide gesagt, der hat einen Sechser gespielt und hat in der Verteidigung sich die Bälle geholt. Also klasse, wie er für die Mannschaft arbeitet und auch Olise oder Olis, wie spricht man aus, ich weiß es nicht.
Ich sage Olise.
Ich sage auch Olise. Hat super eingeschlagen, finde ich. Ja.
Also, ja, ist top.
Gnabry ja, wieder erstarkt. Also klasse.
Wir haben es ja schon immer gesagt, ja. Gnabry. Ja.
Nee, ja. Aber das, also das läuft, aber ich bin mir halt nicht so hundertprozentig sicher, wie es weil das bei, ich finde, bei so einem System ist halt extrem entscheidend, wen du da hinten drin stehen hast.
Ja, ich glaube aber, dass tatsächlich das für die beiden Innenverteidiger, also den Minye Kim und Upamecano, dass es die beste Spielweise ist. Weil beides sind richtige Tackling-Monster eigentlich. Beides sind so richtige Zweikampf-Monster. Ich glaube, es sind keine Innenverteidiger, denen es gut tut, nur so ein bisschen hinten drin zu stehen und immer wieder zu verschieben und so. Also beide haben ja ganz klar ihre Stärke im Zweikampf, im direkten Zweikampf. Und das wird ja, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe, verbessert mich, die werden ja dann oftmals in entscheidende Zweikämpfe, die müssen ja dann da rein, wenn mal irgendwie, weil diese Spielweise ist ja so riskant, da wird dann mal ein Loch aufgehen und dann müssen die diesen Zweikampf gewinnen gegen den Stürmer. So. Und ich glaube, dass beide da ihre größte Stärke haben.
Ja. Ja klar, aber wie gesagt, Risiko halt riesengroß, weil wenn er mal einen Schritt zu spät kommt und faul dann an der Mittellinie.
Das wird einkalkuliert, glaube ich.
Genau.
Deswegen lässt der Eberl auch nichts über die beiden jetzt gerade kommen und sagt dann eher so, ja nee, es war ein Fehler vom Kimmich und so, weil du musst die jetzt auch so stark reden, dass die halt auch dieses, weil es erfordert ja auch immer den Mut, dieses aktive Herausrücken, dass du dem halt auch irgendwie das Tempo rausnimmst und so. Und das müssen die, glaube ich, weiter einfach so drin behalten. Und also man kann da wirklich alles brauchen, aber keine unsicheren Innenverteidiger. Die müssen da wirklich, glaube ich, mit absolutem Mut und Selbstverständnis müssen die da raus. Weil es kommt ja zu 80%, kommt, wenn es heikel wird, kommen da zwei Gegenspieler rasend schnell auf die beiden zu. Mhm. So.
Aber ihr müsst euch wirklich mal in der Zusammenfassung nochmal das 0-1 anschauen. Ich bin nochmal zurück, haben wir es nochmal angeschaut. Das waren ja 2-3 Pässe aus der Barca-Abwehr raus und dann rennt der Kimmich den Rafinha nach. Und ich denke mir, warum ist jetzt der Kimmich der letzte Mann plötzlich? Und da waren ich habe dann Kim und Upamecano gesucht, die sind vor der Mittellinie geworden. Die waren ganz hoch gestanden. Und es ist schon sau gefährlich, das muss man wirklich sagen. Also die Spielweise ist sau gefährlich. Und ich denke, man muss sich halt als Bayern-Fan oder als FC Bayern generell klar werden, was wollen wir? Wollen wir einen schönen, attraktiven, offensiven Fußball spielen, wo viele Tore fallen, was auch schon passiert ist, wo aber das Risiko relativ hoch ist, dass wir in Schönheit sterben. Oder wollen wir kontrolliert spielen und dafür halt vielleicht ergebnisorientiert. Das ist ja immer so die Frage ja, aller Spitzenvereine irgendwie. Wollen wir der Mourinho, brutaler Ergebnistrainer, ja, dem ist scheißegal wie, Hauptsache gewinnen. Das ist die eine Variante. Oder eben dann so Leute wie Klopp, die sagen, ja, es muss attraktiv und schön sein und die kalkulieren halt dann auch ein, dass du mal einen auf die Mütze kriegst. Das ist ganz eine schwierige Frage, finde ich.
Ich glaube, dass jetzt erstmal wichtig ist, dass der Verein grundlegend einfach wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Das ist wirklich, diese Saison ist ein riesen Umbruch hinter den Kulissen auch und so. Ja. Ich glaube, der Eberl, der muss das alles erstmal beruhigen. Der muss jetzt erstmal irgendwie, das war alles ja nur noch aufgepeitscht und ganz, was man ja immer dann so hört, ganz schlechte Stimmung auch intern im Verein und so. Ich
finde auch, es macht das super.
Ja, also es muss sich alles erstmal wieder beruhigen. Der Trainer muss seine Spielphilosophie einfach so durchziehen. Die ist riskant. Jetzt im Moment läuft es eher nicht so. Aber ich glaube, man muss da jetzt einfach ruhig bleiben und ich glaube, es erwartet, also man kann ja schon wirklich froh sein, wenn man dann mal irgendwie in diesem Jahr wieder deutscher Meister wird. Also von Champions League spricht jetzt keiner ernsthaft. Also man sagt so, ja, man ist irgendwie unter den 5-6 Mannschaften, die das gewinnen können, aber da spielt so viel Glück und so viel Tagesform und keine Ahnung, spielt da eine Rolle. Die Zeiten sind jetzt auch, das war mal 2-3 Jahre vielleicht bei Bayern, wo man gesagt hat, man ist enttäuscht, wenn man im Halbfinale ausscheidet, aber die Zeiten sind jetzt auch schon wieder vorbei. Weil es halt einfach so eine Entwicklung ist, weil die Spieler halt auch nicht mehr da sind, das Momentum war jetzt auch wieder weg die letzten Jahre so. Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass es alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ich glaube, dass in dieser Saison, auch wenn es vielleicht jetzt mit der Champions League oder so nicht so klappt, dass der Grundstein eigentlich wieder gelegt wird für erfolgreiche nächste Jahre. Also wenn ich mir so anschaue, wer nächstes Jahr dann vielleicht kommen könnte in Sachen Wirtz oder Wanner oder so. Also das ist ja, also ich stelle mir bloß mal ein Trio da vorne, Musiala, Wirtz und Wanner vor. Toll.
Ja,
kann man machen.
Gut, wobei seine Offensive jetzt ja schon auch nicht so schlecht besetzt.
Ah, das ist okay.
Olise haben wir vorhin schon genannt, Gnabry und Musiala, wenn er wieder fit ist und so weiter. Ich bin ziemlich bei euch. Also es ist wichtig, dass da jetzt auch die Ruhe bewahrt wird. Ich glaube, man darf halt auch nicht verlangen, dass ich einen neuen, jungen Trainer hole, der eine, ja, zu dem Moment für den Verein eine relativ neue Spielidee mitbringt und ganz anders spielen lässt als sein unmittelbarer Vorgänger. Hochattraktiv, aber auch gefährlich. Und das klappt dann ab dem ersten Moment perfekt. Ich meine, das vergisst man jetzt, glaube ich, im Nachhinein immer, weil man natürlich nur retrospektiv, ich ein Fremdwort,
ich google schnell.
aussprechen wäre schon
da. Mit zurück.
Genau, aussprechen wäre schon am Anfang. Dass man immer nur die Erfolge vor Augen hat, aber auch ein Jürgen Klopp, was der spielen hat lassen, auch bei Dortmund war nicht ab Spiel 1 hoch erfolgreich und nicht einmal, was ein Pep Guardiola spielen hat lassen, war trotz der Mannschaften, die er zur Verfügung hatte, jetzt nicht immer hoch erfolgreich. Das weiß man auch gerade im FC Bayern. Auf jeden Fall, die brauchen Zeit. Die brauchen Zeit, um da reinzukommen. Und die entscheidende Frage für mich ist halt, dieses hohe Stehen, dieses Pressing, diese Anfälligkeit für Konter, was halt gegen Barcelona komplett offensichtlich geworden ist. Vielleicht wird es ja auch besser, wenn die einfach auch die Mannschaft mehr Souveränität und mehr Ruhe in diesem Spielsystem bekommt. Weil klar, jetzt stehen sie erstmal so und jetzt laufen sie erstmal so auf. Aber die Frage ist halt, was du halt mitnimmst aus einem, keine Ahnung, aus einem 9-2 gegen Zagreb oder nichts gegen Holstein Kiel, aber aus einem 6-1 gegen Holstein Kiel. Diese Spiele haben dich nicht auf Barcelona vorbereitet. Du musst jetzt halt, glaube ich, auch mal gegen Barcelona spielen und du musst da vielleicht auch auf Deutsch gesagt auf die Fresse bekommen. Das ist ja auch das, was mehrere Verantwortliche betont haben. Das war eine wichtige Niederlage. Also es war eine Niederlage, aus der du wirklich Lehren ziehen kannst. Und vielleicht wird man dann im Nachhinein sagen, ja, das war wirklich so eine Niederlage, wo man dann wirklich hinterher die richtigen Schlüsse gezogen hat und zu einem positiven Ergebnis gekommen wird. Wenn ich jetzt auf den Kalender schaue, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich auf das Spiel am Sonntag freuen soll, gegen Bochum, weil da befürchte ich, dass es wieder das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, dass es wieder ein relativ ungefährdeter hoher Sieg sein wird. Aus dem kannst du wieder nichts mitnehmen. Nichts gegen Bochum, aber ist, was ich meine, das ist einfach nicht Barcelona. Bochum ist nicht Barcelona. Ich glaube, das ist der Folgentitel.
Das ist richtig gut, ja. Kein Fehler.
Und ja, aber aus dieser Niederlage gegen Barcelona musst du Schlüsse ziehen. Und du musst auch, wenn du hoch stehst und wenn du diesen attraktiven Spielstil hast, du musst eine gewisse Routine dir arbeiten und eine gewisse Sicherheit dir arbeiten. Ja. Und auch wenn du halt Verletzungsausfälle hast, weil ich meine, du willst es nicht darauf schieben, sie haben nicht deswegen verloren. Aber dass natürlich ein Pavlovic jetzt ausgefallen ist, von dem Company riesengroße Stücke gehalten hat und nur ein Mann wie Palinha ihn ersetzt hat. Gut, das sind Luxusprobleme, die hätten ganz viele andere Vereine gerne. Aber das darf dann auch keine Rolle spielen. Ich glaube, die Mannschaft an sich, die Mannschaft als Gefüge, muss in diesem Spielsystem, in diesem Spielstil so souverän werden, dass sie dann auch gegen solche Gegner trotz dieses Stils einfach souveräner auftritt.
Also ich muss nochmal zu dem Eingangssatz zurückkommen, den du gesagt hast, dass du gut findest, dass jetzt in ruhigen Gewässern ist. Und ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig ich das finde. Wenn damals, wie der Nagelsmann da war, nicht der Salihamidzic und der Kahn so übereilt gehandelt hätten, dann hättest du wahrscheinlich jetzt den Nagelsmann immer nur im Boot sitzen und du hättest vielleicht eine ganz dominante Ära vom FC Bayern, wenn es die Zeit gegeben hätten, wenn es wirklich dieses Projekt mit den 8 Jahren junger Trainer und so weiter. Und ich kann bloß hoffen, jetzt haben sie sich einfach für einen Vinny Kompany entschieden und man kann nur hoffen, dass sie jetzt wirklich hergehen und lassen sich Zeit und lassen sich nicht von außen beeinflussen, weil ich glaube, es beeinflussen ist ja, es ist ja immer nur von außen. Also wenn sich die innen einig sind und sie erscheinen, sich einig zu sein, Eberl, Dresen und Co., dann sollte da eigentlich nichts passieren. Aber wenn du natürlich jetzt in weiteren Spielen wieder ähnliche Niederlagen einfährst, wenn es nicht positiv weiterläuft, dann entwickelt sich halt wie immer so ein extremer Druck von außen. Und ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer, dem dann Widerstand zu leisten und ruhig zu bleiben. Aber man kann es wirklich bloß hoffen, weil wir haben es jetzt eigentlich schon richtig gesagt, wenn ich mich dazu entscheide, einen relativ unbekannten neuen jungen Trainer zu holen, dann muss ich mich halt wirklich lange hinter ihn stellen. Mindestens eine Saison lang. Und dann muss ich schauen, okay, ist die Richtung die richtige oder muss ich trotzdem austauschen? Aber ich kann nicht nach einem, so einem Mann nach einem halben Jahr, da habt ihr, muss ich euch auch voll recht geben, dann schon kritisieren, sondern die Mannschaft hat ein völlig anderes System gespielt bisher. Das ist jetzt der offensive Fußball ist was anderes für einen FC Bayern, der Extremoffensive. Und klar, da musst du dich drauf einstellen.
Ja, also ich als Fan habe irgendwie das beste Bauchgefühl seit langem mal wieder. Und da ist mir das dann auch ehrlich gesagt eher ein bisschen egal, ob man dann mal gegen Barcelona mal eine Klatsche bekommt oder nicht. Also mir geht es da irgendwie eher ums große Ganze. Und ich habe da irgendwie schon das Gefühl, dass das jetzt alles so ein bisschen wieder mit mehr Plan und mehr Souveränität. Also auch wenn der Eberl jetzt im Interview nach Barcelona jetzt auch nicht super souverän war, aber es, Emotionen sind bei ihm auch mal erlaubt. Der reißt sich ja eh oft echt gut zusammen, finde ich. Also von dem her ist es auch okay, aber... Und es war jetzt auch nicht der alte Uli Hoeneß Gedächtnis Ausraster, ne? Also ja, da bloß mal kritische Gegenfrage oder mal so ein bisschen so gestellt. Also es war jetzt eigentlich so schlimm. Aber ich finde das, ich habe ein gutes Gefühl, auch jetzt zum Beispiel mit diesem Skandälchen da um den Dresen, was jetzt auch zu lesen war, was da jetzt irgendwie auch aufgebaut wurde, weiß jetzt auch keiner so richtig, warum das jetzt plötzlich, ich glaube, da geht es eher so um interne Machtkämpfe, wenn man dem einen Glauben schenken darf. Das wäre ja, glaube ich, damals, also vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, wäre das jetzt nur richtig hochgekocht worden, dann hätte der eine vom FC Bayern was gesagt, der andere hätte was gesagt, dann der hätte was gesagt, aber diesmal... Der Eberl hat das einmal mal kurz abmoderiert, wir halten alle zusammen, dann müssen wir dazu stehen, fertig, mehr gibt's dazu nicht.
Vielleicht bloß für die, die es nicht wissen, der Dresen soll vor ein paar Jahren einer Mitarbeiterin eine Zeitung an den Kopf geschmissen haben.
Ja, wahrscheinlich war es der neue Tag.
Sebastian, den liest man, mit dem wirft
lesen Sie bitte diese tolle Zeitung.
Übrigens, mich hat's unglaublich, oder mich freut's unglaublich für den Hansi Flick momentan, dass der so erfolgreich ist in Barcelona. Also ich finde das richtig klasse. Also es wären ja momentan sehr, sehr viele Filmschnipsel über Social Media ausgespielt mit dem Flick und der ist eigentlich nur am Spieler umarmen. Also das ist so.
Ja, Glückwunsch, die 3 Punkte hätte ich trotzdem gerne.
Nee, ganz klar. Nee, ich meine jetzt das gar nicht auf das Bayern-Spiel bezogen, ja, sondern also er spielt ja grandiose, ich glaube, eine Niederlage bisher, oder?
Auch ja, in der Champions League. Also die Grauvögel, Graugänse, die
fliegen. Ja, aber mit einer extrem jungen Mannschaft mit paar wirklich tollen Spielern vorne drin. Lewandowski im 15. Frühling.
Extrem junge Mannschaft.
Nee, aber der Rest, also ja, der hat schon wirklich, also ich muss wirklich sagen, klasse. Ich war mir nicht sicher, ob er den Step schafft.
Ja, aber was ich zwischenzeitlich beim DFB war wirklich unsicher, wie er das beim FC Bayern immer alles so gut gemacht hat und warum der von allen so krass gelobt wurde. Ne? Also jetzt weiß man es wieder.
Ich glaube, das ist einfach ein Mann, der täglich seine Mannschaft braucht.
Also, kann sein. Ja. Also ich glaube aber auch, also er braucht da das Vertrauen und also der, das muss man einmal wirklich einmal sagen, ne? Der Barca-Boss, der hat den ja jetzt nicht gerade aus seinem das war jetzt nicht gerade der Höhepunkt der Karriere des Hansi Flick, ne? Wo der jetzt halt verpflichtet wurde. Also der hatte schon Der hatte da seine Meinung, hat es auch so durchgezogen. Also wenn es nämlich jetzt schiefgegangen wäre in den ersten Spielen und so, dann wäre nämlich dieses DFB-Debakel und alles immer wieder ein bisschen mehr noch hochgekocht worden, glaube ich. So viel zu mutigen Entscheidungen. Also
und zu diesen Entscheidungen dann halt auch zu stehen und die dann halt durchzuziehen. Und
richtig.
Da sind wir jetzt wieder wunderbar zurück beim FC Bayern gelandet. Ich wollte noch sagen, ich würde euch da, auch da würde ich euch recht geben. Und ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl und ich bin tatsächlich auch emotional so, dass ich mir denke, ja, also Champions League halte ich heuer ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, Finale doch am Hin oder Her. DFB-Pokal ist halt eine Lotterie, ein schlechter Tag und du bist halt raus. Bundesliga-Titel kann ich mir vorstellen, ist glaube ich kein Selbstläufer.
Doch, also das, für mich, also ich bin okay, mir sicher,
Okay, sie marschieren da durch, aktuell punktgleich mit Leipzig mit der besseren Tordifferenz. Wurscht, kann sein, kann nicht sein, aber der Punkt ist, es wäre mir fast egal, auch wenn sie die Saison ohne Titel abschließen, wenn ich das Gefühl habe, sie gehen da ihren Weg, sie versuchen da ihre Strategie weiterzuentwickeln, sie versuchen eine Mannschaft zu entwickeln, in der auch ein paar junge Spieler sind und sie werden, es ist eine Entwicklung da, es ist einfach ein Weg, auf dem sie sind, dann wäre ich tatsächlich zufrieden und ehrlich gesagt zufriedener, wenn sie jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt lasse ich die nächsten paar Spiele gewinnen und dann aber, was weiß ich, in total unrealistisch in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verlieren. Und dann wird der Trainer gefeuert und es ist wieder alles und dieselbe in der Straße steht in Flammen und was weiß ich was. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, egal wie es da jetzt läuft, wie es da weiterläuft, die werden ihm die Zeit geben, das zu entwickeln. Vielleicht ist das auch der Vorteil, den Kompanie hat. Nagelsmann hat ja auf eine extrem erfolgreiche Dekade eigentlich gefolgt und irgendwie hatte jeder so gefühlt den Anspruch, das muss jetzt so weitergehen. Also Meisterschaft ist Pflicht und alles drüber hinaus wird schon gern gesehen, sagen wir mal so. Ist vielleicht nicht Pflicht, aber wird schon gern gesehen. Und ich glaube, jetzt mit Kompany haben sich auch wirklich im Umfeld und auch in den Fanlagern schon viele Leute damit arrangiert, dass man sagt, okay, das ist eine Veränderung dieser spielerischen DNA. Das wird Zeit brauchen, das muss eine Entwicklung sein. Du musst auch die Spieler dahin entwickeln. Ich meine, Spieler, auf die es letzte Saison noch Abgesänge gab, die sind jetzt plötzlich wieder super wichtige Spieler oder sind wieder einfach vorne mit dabei. Diese Entwicklung muss da sein. Und solange diese Entwicklung da ist, ich will nicht sagen, ist mir egal, was rauskommt, aber bin ich tatsächlich sehr, sehr entspannt, weil ich mir denke, naja, die bauen da was Mittelfristiges auf. Langfristig weiß ich nicht, aber zumindest was Mittelfristiges. Und wenn es dann heuer nicht zu irgendwelchen Titeln langt, ja, dann halt nächste Saison und dann übernächste Saison. Das ist halt nichts. Also auch ein FC Barcelona hat seinen Tiki-Taka-Fußball nicht irgendwie innerhalb von 2 Spieltagen perfektioniert.
Ja, also das wird für mich jetzt die nächsten Jahre, eigentlich schon nächstes Jahr, sehr spannend, wie der Kader ausschauen wird. Also wie man das auch alles irgendwie moderiert.
Wie der Kader ausschauen wird.
Ja, wird's, sehr gut. Also es ist, also vom Gefühl her glaube ich, dass die Bayern jetzt beim Wirtz wirklich eine sehr gute Verhandlungsmasse haben. Und die Verhandlungsmasse, ich glaube, das sagt man nicht so, ist klar, aber nennt sich Paul Wanner. Weil die sagen halt dann einfach, naja, wir müssen dich jetzt nicht mehr, wir haben jetzt hier, der Wanner macht jetzt so eine tolle Entwicklung. Und wir halten Paul Wanner. Also, aber am liebsten würde ich ja gerne alle drei sehen. So, Wanner, Musiala und so, dann geht es aber wirklich darum, Müller. Rechnet jetzt jeder damit, letzte Saison. Für mich wäre es tatsächlich das Beste, wenn man ihn halt wirklich gleich direkt zum Teammanager macht. Gab es da so Beispiele, Rolfes oder so, ganz am Anfang war doch auch eher noch.
Ist das sowas wie ein Vergnügungswort?
Na, das ist halt diese Verbindung zwischen Sportdirektor und Mannschaft. Und ich glaube, also jeder rechnet ja damit, dass der Müller irgendwann mal Trainer wird. Das könnte ja vielleicht der erste Schritt schon mal sein, so ein bisschen so in diese Richtung. Ich glaube, dass der, vielleicht spielt er nächste Saison auch nochmal, aber irgendwann ist es halt auch, also irgendwann kann man es halt auch nicht mehr cool abmoderieren. Weil also irgendwann wird er halt dann einfach auch nicht mehr spielen.
Ja, von jetzt wäre es seine Entscheidung, irgendwann ist es halt nicht mehr seine Entscheidung.
Also wenn ich jetzt er wäre, dann wäre ich erstens spielreich und zweitens würde ich das jetzt so machen, dass es die letzte Saison ist und würde, weil ich glaube, der kann auch nicht, ich glaube, der muss irgendwas machen. Also würde mich irgendwie freuen. Also ich würde den da so sehen. Ja, ich würde den da irgendwie als Teammanager sehen. Neuer ist auch eine spannende Frage.
Meinst du?
Neuer Schalke-Trainer. Geht zu seinem Heimatverein. Genau.
Ja, ich bin mir nicht so sicher.
Glaubt ihr, der will nochmal weitermachen?
Ich glaube, dass er weitermachen will, aber irgendwann, also der ist jetzt auch, wie alt ist der? Ende 30.
Also besser wäre es für beide, wenn es wirklich den Schlussstrich ziehen würden. So wie sie es in der Nationalmannschaft gemacht
haben. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja schon gezeigt, genau, dass sie das eigentlich können.
Das war genau richtig, aber ich bin da voll bei dir. Also die Bayern, die dürfen nicht den Fehler machen, den Thomas Müller aus den Händen zu lassen. Die müssen den sofort oder so schnell wie möglich in den Verein einbinden, in welcher Position auch immer, das ist wurscht. Hauptsache, der bleibt denen erhalten, und ich gehe sogar so weit, dass jetzt wirklich an der Zeit da ist, dass du dir die ganzen 2014er Weltmeister, Schweinsteiger, Lahm so peu à peu wieder zurückholst in den Verein. Also ich glaube, das wäre schon eine gute Geschichte, wenn da so dieses Triumvirat Lahm, Schweinsteiger, Müller da künftig so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Das würde ganz gut passen.
Welche Fäden?
Dass die über diverse Positionen, du hast jetzt schon gesagt, Teammanager, ich kann mir Müller auch gut als Co-Trainer vorstellen, dann irgendwo reinwachsen und irgendwann mal dann halt einfach sich andere Posten erarbeiten, so jetzt mal. Aber einfach dem Verein erhalten bleiben. Und das wäre, finde ich, extrem wichtig. A, weil es aus der Gegend sind, und B, weil es halt einfach Vereinslegenden sind.
Volle Zustimmung, aber zurück kurz, ungewohnt für uns, zurück zum Thema. Das würde aber auch bedeuten, dass dieser Umbruch im Kader, wenn ein Neuer sagt, Leute, ich hatte eine coole Zeit, aber das war es jetzt, wenn ein Müller das Gleiche sagt und sagt, ich bin jetzt Vergnügungswart, Teammanager, der Umbruch im Kader würde dadurch ja auch nochmal weitergehen, und das könnte man dann ja auch wirklich in diese Richtung, diese Spielidee und dieser Taktik von Company entwickeln, und dann wird es ein, zwei Neuzugänge geben, vermutlich. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der FC Bayern, ich meine, vom Monetären brauchen wir nicht reden, dass es ein attraktiver Arbeitgeber ist für den einen oder anderen Fußballprofi, dass es auch ein Verein ist, wo du zumindest potenziell jedes Jahr um einen Titel mitspielen kannst, ist eh klar. Aber ich denke, wenn du da auch als Spieler das Gefühl hast, okay, da ist ein Trainer, der will was aufbauen, es ist eine auch für Spieler mitunter sehr attraktive Spielidee, die der hat, das kann schon auch dazu führen, dass die vielleicht den einen oder anderen Spieler gewinnen, den sie ansonsten vielleicht nicht gewonnen hätten.
Naja, also gerade die Personalie wird, ich denke mir da einmal, wenn da Real Madrid anklopft und Man City anklopft, was mit Sicherheit passieren wird, warum sollte sich der dann für den FC Bayern entscheiden? Aber ich glaube, was man da auch nicht außer Acht lassen darf, ist die Verbindungen, die aufgebaut werden in der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass da schon auch viel gesprochen wird und viel geht. Und ich meine, da wird es unter Musiala sind scheinbar recht eng und dicke miteinander. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas auch einen Ausschlag gibt, weil wegen der Kohle, sagen wir uns ganz ehrlich, also so viel ist da nicht. Ich meine, es sind alles Multimillionäre. Die Frage ist halt immer, okay, was will ich? Will ich quasi mit der besten Mannschaft meines Landes Erfolge feiern oder gehe ins Ausland? Aber ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die in der Nationalmannschaft, Kimmich und Co., Musiala, den Wirt bearbeiten, und dass das dann vielleicht den Ausschlag gibt für so einen Wechsel.
Bin mir beim Wirt nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
Na, sicher bin ich mir
auch
nicht.
Was man ja immer hört, und auch irgendwie die ersten Bayern-Verantwortlichen, also der Bayern-Spieler und so, also auch bayerische Nationalspieler und so, ne, das ist ja schon sehr forsch, auch irgendwie die teilweise in Interviews über den Wirt und Bayern und so sprechen. Da denke ich mal, ist irgendwie alles zu schön, um wahr zu sein. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Wirt noch ein Jahr länger in Leverkusen bleibt und dann mit dem Alonso irgendwo Richtung Madrid abhaut. Das wäre mein Bauchgefühl. Und dass halt Bayern dann einfach einen Wanner holt und vielleicht noch einen Xavi oder so.
Aber diese These, dass jetzt Müller und Neuer aufhören, mit dem Umbruch. Ich finde das ganz gut. Ich meine, der Wanner und der Müller, die haben ja zum Beispiel ähnliche Positionen. Und warum mache ich das nicht so, dass ich dann eben statt den 35-Jährigen einen 19- oder 20-Jährigen so als Backup habe, der eben dann in Heidenheim wirklich schon eine tolle Saison gespielt hat und bewiesen hat, dass er erstligatauglich ist. Und ja, genau, eins wollte ich noch sagen, weil du meinst, dir ist egal, ob die einen Titel holen oder nicht. Ist mir auch. Mir ist egal. Also ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, ich gehöre mit Sicherheit nicht zu denen, die sagen, titellose Saison ist eine verlorene Saison. Definitiv nicht. Aber ich sage halt, um dieses Projekt Company in Ruhe weiterentwickeln zu können, wäre halt der deutsche Meistertitel schon mal sehr, sehr gut. Auch fürs Selbstbewusstsein der Mannschaft, weil ich meine, du musst natürlich sagen, wenn du jetzt heuer wieder so eine Saison hast, dass dir irgendein Verein wie letztes Jahr Leverkusen auf der Nase rumtanzt, das trägt ja dazu bei, dass die Mannschaft dann nicht unbedingt dieses mir ist an mir Selbstbewusstsein an den Tag legt. So, und jetzt wenn du aber souverän die Meisterschaft holst, und ich bin mir sicher, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Xavi hat sich verletzt in Leipzig, Dortmund taumelt irgendwie durch die Gegend momentan, Leverkusen nicht mehr souverän. Ansonsten, welche Mannschaft? Ja, Freiburg zwar noch vorne, aber ich glaube nicht mit dem Potenzial ganz vorne angreifen zu können. Also normalerweise bin ich mir ziemlich sicher, dass der Meistertitel am Ende rausspringen wird. Und ich glaube, dass das eben zum einen für die Ruhe im Verein ganz wichtig ist und zum anderen, dass dadurch halt einfach die Spieler und der Trainer und das ganze Umfeld merken halt, das funktioniert. Das funktioniert. Weil wenn es nämlich nicht funktionieren würde, das System, dann wären sie auch nicht Meister. Weil dann werden sie auch die Spitzenspiele vergeigen in der Bundesliga.
Ja, mich würde es für den Harry schon mal freuen.
Das wollte ich gerade sagen. Der Harry soll endlich mal einen Titel haben.
So ein netter ist er. Also
so ein netter, Fall so ein herausragender Spieler. Ja. Wenn also, du siehst, also die drei Tore, die er da gegen Stuttgart geschossen hat, drei komplett unterschiedliche Buden. Was der einfach zeigt, was für ein ultra kompletter Stürmer dieser Typ eigentlich ist, der noch, wie gesagt, noch mannschaftdienlich ist, der nach dem, was man so zumindest liest oder mitbekommt, auch noch ein netter Typ ist und ein ganz geerdeter und kein, keine Ahnung, Lamborghini-fahrender Neymar-Verschnitz. Ihr wisst, was ich meine. Musste ich vorher dran denken beim Thema, will man in der besten Mannschaft seines Landes spielen oder will man für viel Geld ins Ausland gehen? Für den würde ich mich echt freuen, wenn der irgendwas holt.
Und noch kein Interview auf Deutsch, gell?
Ja, kommt schon.
Der kann sprechen, wie er will.
Voila, ich versuche mich momentan ein bisschen so als Harry Kane Stimmenimitator.
Okay,
lass mal hören. Well, I hope we can receive many goals and I score a lot. Ja, also er spricht ja immer so in der, unser Musiklehrer früher an der Schule hat immer gesagt, knödelt.
Ja. Genau. Das hat so eine leichte Kermit-Variante.
Genau, ist so. Ist euch das noch nicht aufgefallen?
Passt Kermit, ja dann, der Frosch, ja, und Harry Kane. Bisschen, ja. Der passt ja dann irgendwie auch zu Bayern.
Aber Harry Kane, absolut wirklich super, super sympathisch, oder? Was wir von Anfang an gesagt haben. Also das hat sich sowas von bestätigt. Und ich finde es ja wirklich so genial. Ich habe mir das komplette Stuttgarter Spiel angeschaut. Er hat ja eine völlig unspektakuläre Spielweise, der Harry Kane. Also das ist irgendwie nicht so ein super, super Athlet wie der Lewandowski mit Muskelpaketen und er ist nicht besonders schnell, aber irgendwie ist er dann da und haut aus 30 Metern einfach den Ball mal unhaltbar rein. Obwohl ist der halt, Schuss an sich auch irgendwie.
Ja, das ist halt wie so ein in der Kreisliga irgendwie so, wo man dann sagt, da haben wir in der Oberpfalz auch so Spieler, ne? Wo man dann sagt, der ist das ganze Spiel nicht zu sehen, aber der haut dann halt einfach aus 30 Metern mal. Das sind halt dann einfach gute Fußballer. Der spielt halt sehr geradlinig. Der ist halt, der spielt unspektakulär, aber halt haargenau in seinen Pässen, in seinen Bewegungen, in seinen Abschlüssen. Da merkst du immer, der hat eigentlich ganz selten Abschlüsse zu so Müller-Tore. Gibt es eigentlich beim Kane nicht, ne? Also so, wo man das Gefühl hat, dann hat er es irgendwie reingeschummelt. Bei dem ist alles mit dem genau perfekten Druck in die Ecke gesetzt.
Genau.
Also oder gegen den Lauf des Torwarts.
Total akkurat. Ich meine, das größte Problem vieler Stürmer ist ja, dass dann unmittelbar vor einem Torschuss zum Denken anfangen. Und, aber ich glaube, und vom Gerd Müller hat mir nachgesagt, er hat nicht gedacht, deswegen getroffen. Und ich glaube, vom Harry Kane ist aber so, dass der sehr wohl nachdenkt und das ganz überlegt macht.
Wie denkt er nach vor dem Tor?
schnell.
Naja, er denkt halt, na okay, was
ich macht. Ich dachte, du sprichst jetzt seine Gedanken in seiner.
Ach so.
Wow. Der innere Monolog, nee, des Harry Kane in Knödelstimme vor dem Torschuss.
Ja, aber er macht es so überlegt und so präzise, ja, mit deutscher Präzision, wollte ich fast schon sagen.
Ja. Auch wenn es irgendwie gerade nett läuft, ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel zu meckern. Ist vielleicht jetzt auch mal eine Folge, also der Fabi hat bestimmt viel zu meckern gehabt.
Natürlich.
Aber ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, so wie es läuft. Also es ist, wurde ja auch von keinem jetzt eigentlich so vorausgesetzt, dass die Bayern jetzt hier alles dominieren und so. Also
was sagt es denn zur Personalie Palhinha?
Also, Top-Spieler?
Ja, ja, schon. Aber Pavlovic, wenn sich jetzt nicht verletzt, dann macht er kein Spiel, oder? Ja. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen.
Das
ist ja
relativ offen kommuniziert worden auf dem Company, dass der den Pavlovic für einen seiner, ich glaube, das Zitat war, der wichtigste Spieler meiner Mannschaft. Also das war schon relativ krass. Palhinha, muss ich ehrlich sagen, also was der kann, was der für ein Potenzial hat, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich hätte mir tatsächlich auch für ihn gewünscht, dass der gegen Barca ein bisschen eine bessere Figur noch macht, weil wir haben ja vorhin viel über die Innenverteidiger diskutiert und welche Herausforderungen auf die zukommen, wenn du eben so hoch stehst. Was man aber auch nicht vergessen darf trotzdem ist, dass die Verteidigung beginnt ja nicht bei den Innenverteidigern, sondern im Endeffekt die ganze Mannschaft davor muss ja auch mitverteidigen und natürlich ein defensiver Sechser umso mehr. Und fand ich schade, dass es da nicht geschafft hat, so seinen Wert für die Mannschaft so richtig zu zeigen, ist vielleicht aber auch ein zu hoher Anspruch, weil wie lange ist der jetzt auf der Bank, guckt wie viele Spiele hinter einem 19-Jährigen oder was weiß ich was und dann kommst du plötzlich rein gegen Barcelona und alle schauen auf dich und jetzt musst du mal bitte hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Also vielleicht ist dieser Anspruch auch zu groß. Was er kann, glaube ich, ist unstrittig.
Das war Thomas Tuchel seine Sache gewesen, dass er Pavlovic mit dazu nimmt. Also ich glaube, unter Tuchel hat der seine...
Ja, aber auch gezwungenermaßen, ne? Weil er halt keinen anderen hatte.
Aber ich finde es sensationell. Ja, das
Spiel überragend.
Na, sensationell. Vor allem, wenn man... Ich habe jetzt einige Interviews auch schon gehört und gesehen mit Verantwortlichen vom DFB, die gesagt haben, dass der nie besonders aufgefallen ist. Und dass sie immer gedacht haben, naja, der fällt durchs Raster und ist nie besonders, hat sich besonders hervorgetan. Und dann legt er auf einmal so eine Bilderbuchkarriere hin in jungen Jahren. Und wenn du ihn beobachtest bei den Spielen, wie dominant er spielt da auf der Sechs. Also er ist ja ständig, bewegt sich ja ständig zwischen Upamecano, Kim und Kimmich und fordert jeden Ball. Der ist immer anspielbar. Also so, ich habe da wirklich so Toni Groß-Vibes. So, da hat es da einmal geheißen, Groß kannst den Ball hinspielen und da kannst du sicher sein, der verarbeitet ihn richtig. Und dieses Ding hat der Pavlovic auch. Das ist klasse. Damals dieses, wie er den Fehler gemacht hat und dann das Weltklasse-Tor da aus 30 Meter geschossen hat, auch dieses schnell einen Fehler abhaken und so. Super. Super.
Ja, ist top. Also ich bin da, ich glaube es wird, also ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also es ist Champions League, ja, wird schwer, aber wir sind noch nicht absolut weg davon, dass das jetzt sich alles nochmal so festigt, dass man sagt, in der Winterpause können die, also ich glaube, seltenst hatten die Bayern auch bei ihren Triple-Spielzeiten und so, war immer alles perfekt und so. Das hat sich dann alles auch irgendwann erst gefunden. Das Potenzial wäre schon da. Wenn jetzt noch, wie gesagt, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zum Beginn des Podcasts so. Also wenn da noch ein Offensiver mehr irgendwie von Weltklasseformat noch da wäre, würde ich sagen, die Chancen stehen deutlich höher, dass es passiert. Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass sich diese Mannschaft jetzt nochmal so fängt und dass jetzt auch in der Champions League dann wirklich sehr erfolgreich werden kann. Und dann braucht man aber auch in den K.O.-Spielen, da braucht man solche Spieler wie in Palhinha. Man braucht solche Spieler. So, weil der ist positiv verrückt, der ist wie der Martinez einfach. Ja. Und der Martinez hat in K.O.-Spielen, ich weiß nicht, ich habe mir damals so oft gedacht, was macht der da? Der ist doch irre, der Typ. Was grätscht der da jetzt? Der hat doch schon gelb. So, das ist, was macht denn der da? Aber du brauchst solche Spieler und du brauchst solche Zweikämpfe, die du gewinnst. Und das macht der Pavlović halt dann auch nicht so. Also ich glaube dann in den entscheidenden Spielen, du brauchst so einen im positivsten Sinne so einen Drecksack, der halt einfach im Mittelfeld dann auch mal Mittel zulangt. So, und das wird, der wird wichtig werden, da bin ich mir sicher.
Ja, der wird schon deswegen wichtig werden, weil Pavlović ja noch ein paar Wochen ausfällt. Und wenn ich mir.
Wie lange fällt er denn aus?
Hieß es nicht ursprünglich mal 6 Wochen?
Schlüsselbeinbruch, oder? Ja.
Also ursprünglich hieß es, glaube ich, mal 6 Wochen, keine Ahnung, 2 Wochen schon weg. Ein Monat ist er noch weg.
Ich denke mal, dieses Jahr ist jetzt.
Dieses Jahr ist er raus, denke ich auch. Der will es da nicht verheizen. Aber wenn ich mir jetzt mal den Champions League-Spielplan noch anschaue. Wie soll ich sagen, es wird nicht zwingend leichter. Der nächste Champions League Spieltag ist gegen Benfica Lissabon und dann geht's nicht zu Paris Saint-Germain, sondern Paris Saint-Germain kommt nach München.
Blöde Frage, Tom, es gibt Rückspiele? Gibt es jetzt von den Spielen, die gespielt sind, Rückspiele?
Nee.
Also die haben jetzt in dieser Vorrunde wie viele Spiele insgesamt? Ich habe schon wieder den Modus vergessen.
Wir schauen alle ratlos.
Okay. Da muss ich, das war, aber es gibt erst in der K.O.-Phase.
Einmal wenn du ein Leb brauchst, verstehst du?
Ja.
Könnte ich jetzt nachschauen, kann aber jeder selber nachschauen.
Also sprich, im Barca haben sie jetzt gespielt. Wen haben sie noch vor der Brust in der Champions League?
Sie haben jetzt eben sicher noch vor der Brust eben Benfica, PSG. Ja. Dann beides keine leichten Spiele.
Ach, naja. PSG spielt heuer. Ist unter ferner Liefen einzuordnen. Schau mal, was die in Frankreich spielen. Also
dann kommt wahrscheinlich auf dem Papier einer der leichteren Gegner, aber könnte unangenehm sein, nämlich Mitte Dezember gegen Donetsk. Mhm. Und was haben wir dann noch auf der Liste? Dann haben wir noch auswärts Feyenoord Rotterdam und gut, dann wird es ein bisschen leichter. Dann hast du noch Slovan Bratislava. Mhm.
Aber der Kimmich hat es richtig
gesagt. Und das war's, das sind die restlichen Champions League-Spiele, die jetzt schon
terminiert sind. Wenn es gegen Paris unentschieden spielst und alle anderen gewinnst, dann.
Was aber tatsächlich realistisch ist. Kimmich hat es ja gesagt, du brauchst wahrscheinlich 5 Siege, um unter die ersten 8 nur zu kommen. Also unter die ersten 8.
Die sind dann direkt weiter in der K.O.-Phase.
Nee, aber
die
sind direkt weiter.
Genau, also die ersten 8 sind die sparen sich, wenn ich so richtig informiert bin, eine Runde quasi und sind dann direkt in der K.O.-Phase und dann von 9 bis
24,
glaube ich, genau, die müssen dann nochmal quasi die restlichen K.O.-Plätze ausspielen.
Gegen und dann
der ganz letzte
Pre-Playoffs, sagt man im Eishockey.
Genau, und der ganz letzte
Block
ist raus. Aber also endgültig aus allen endgültig raus, oder?
Die Befürchtung momentan auf diesem Platz wie 23 oder so ist ja, dass du gleich dann in der K.O.-Runde gegen einen starken Gegner
rankommst. Genau, gegen den zweiten dann normalerweise.
Okay, genau.
Ja, aber also ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass jetzt die Gegner, die du genannt hast, also PSG, bin enttäuscht heuer, finde ich, auf ganzer Linie.
Benfica,
ja, musst gewinnen. Daheim? Ja, in der Allianz Arena?
Daheim.
Ich bin mir sicher, dass sie gewinnen. Das in die K.O.-Phase schaffen, ja, sie es auf jeden Fall.
Definitiv. Und
dann werden die Karten eh nochmal neu gemischt, gell? Aber also Hausaufgabe für uns alle.
Champions League Vorbereitung,
verstehen? Champions League Modus, das tragen wir nächstes Mal, in der nächsten Folge tragen, es ist ja hochpeinlich. Das müssen wir schon wissen.
Ja, aber wenn der Leb auch unentschuldigt weg
auch
ist.
Auch der Leb, auch ohne Leb, müssen wir das können. Wir tragen das nächstes Mal vor.
Fabian, wir brauchen dich.
Jeder ein Punkt. Sagt jeder einen Satz und wir machen das immer abwechselnd.
Ich zitiere einfach dieses Zlatan Ibrahimovic Video. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo Zlatan den Champions League Modus erklärt auf Social Media. Das war eigentlich.
Aber irgendwann, das war bestimmt schon wieder irgendwas mit, Zlatan ist der Best. Irgendwas.
Nee, tatsächlich nicht.
Auch langweilig,
oder? Nee, tatsächlich nicht. Er muss dann sogar einen Gag auf seine Kosten einstecken, weil er dann irgendwie mit anderen Spielern redet. Und dann fragen sie ihn irgendwas und dann sagt er irgendwie, ja, das weiß ich nicht. Und dann sagt ein anderer, ja, weil du die Champions League halt nie gewonnen hast, oder?
Oh. Ja, okay.
Genau.
So übrigens, was ich gerade, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich wollte vorhin nur sagen, dass mich die Saison oder dieses Ding, wo wir gesagt haben, ja, dem Company Zeit geben, dass sich das Spielsystem so richtig in die Köpfe reinsetzt, ist vergleichbar mit Van Gaal, wenn ihr euch an die Saison erinnert, wo ja am Ende fast das Triple stand. Also da haben sie das Double geholt und haben im Champions League-Finale gegen Mourinhos Inter Mailand verloren. Da war ich kann mich noch erinnern, gegen Juve haben sie da gespielt, in der Vorrunde der Champions League, und da, wenn sie damals verloren hätten, wäre der Van Gaal wahrscheinlich abgelöst worden. So, und dann haben sie gewonnen, und das war dann so der Turning Point in der Saison. Und ich kann mir gut vorstellen, also im Vergleich ist sogar die Company-Saison bisher besser gelaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn wirklich jetzt so ab der Winterpause das System dann richtig drin ist in den Köpfen, dass das nur eine richtig, richtig geile Saison werden könnte.
Aber ich bin da tatsächlich optimistisch, weil ich wirklich glaube, dass viele Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, viele Leute im Umfeld eine gewisse Gelassenheit, vielleicht auch eine gewisse Demut gelernt haben, dass natürlich versucht wird, von außen eine Unruhe reinzutragen. Das ist auch quotenträchtig. Das ist normal, das ist der FC Bayern, das ist halt einfach immer so.
Wir müssen halt schauen, was der Uli macht, gell? Ah, jetzt ein Tuchel hat ja auch wieder eine über den...
Was wir aber jetzt in dieser Podcast-Folge nicht gemacht haben, wir haben uns hier keine Unruhe reingedrückt. Nee. Ohne Fabian ist das alles sehr harmonisch.
Wir sagen eigentlich alle, wir stehen da dahinter, und solange es eine Entwicklung ist, dann ist alles gut. Und
wir sind halt auch echte Fans im Gegensatz zu Fabian.
Ich fahre dieses Jahr, glaube ich, einmal wieder in die Allianz Arena. Ich will nur mal, ich will einfach auf eine rote Bratwurst vom Uli. Will ich da hin in die Allianz Arena und schauen wir.
Ja, das ist es schon wert. Na, und dann, ich verfolge es aber tatsächlich sehr gerne zurzeit, und ich find's total spannend, ich finde es total aufregend. Und ja, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich gewesen, die Vorjahre. Und dass man jetzt dieses Bewusstsein hat, das ist eine Entwicklung, die braucht auch seine Zeit, finde ich geil. Und ich meine, wenn von außen dann wieder, wenn wieder der Sportbildreporter kommt und versucht, irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, ja, kann man sich kurz aufregen, aber man muss am Ende des Tages auch sagen, ist halt sein Job, muss er halt machen. Und dein Job ist, dass du es auch weglächeln kannst.
Wir sind ja total demütig.
Und du hast mit Eberl halt einfach einen Mann, der das kann.
Weglächeln wollen sie
nicht. Aber eloquent genug ist,
das auf jeden Fall,
dass er also wirklich souveränst bei den Interviews ist und den Verein wirklich top verkauft. Das muss man wirklich so sagen. Was sagt es eigentlich zum Engagement unseres letzten Trainers?
Tommy T. England. Tommy T. Jetzt,
ist wieder vereint mit dem,
das gab Aufregung, Harry Kane auf der Insel.
Ja,
die Schlagzeilen waren geil.
Es ist bestimmt ein guter Job für ihn. Sollte jetzt auch, also sollte er hinkriegen, denke ich.
War es nicht überraschend? Irgendwo? Für euch überraschend, dass die Tuchel auswählen?
Naja, dass der in England dieses Standing hat, ist jetzt, glaube ich, nicht neu. Also, ich wäre jetzt von vornherein nicht draufgekommen, natürlich. Aber so, wo ich es gehört habe, dachte ich mir, ja klar, die kennen ihn.
Ja, also es ist ja nichts Neues, dass der englische Verband ausländische Trainer holt. Gab es ja schon.
Aber einen Deutschen, Crowd.
Aber genau das ist ja jetzt so vehement kritisiert worden.
Ja, lass ihn die ersten zwei Spiele gewinnen.
Ja, die
englischen
Trainer, die wollen ja auch nicht. Also das ist ja wirklich ein Schleudersitz eigentlich. Ich glaube, dass der das schon hinbekommen kann. Ich glaube, dass er auch ein guter Nationaltrainer ist. Also, weil ist schon muss man ein bisschen anders arbeiten als Vereinstrainer. Ich glaube, er kriegt es hin. Also die Mannschaft, die englische Nationalmannschaft ist ja wirklich immer von den Positionen her immer top besetzt, eigentlich fast immer die Beste mit dem Turnier, aber bis jetzt hat es irgendwie keiner so richtig abrufen können. Ja, da kann er sich, also er hat halt dann, also er hat auch bei der englischen Nationalmannschaft, genauso wie bei Bayern oder bei jedem Verein, den er halt, weil er halt einfach einer der besten Trainer der Welt ist, er hat halt immer wenig Ausreden, ne? Also weil wenn er es mit diesen Spielern nicht hinbekommt, dann wird es halt schwierig. Also
ja, aber er kann eigentlich auch nur gewinnen, weil ich meine, sie haben ja nichts gewonnen seit 66. Also deswegen, also wenn es nicht klappt, dann kann er sagen, ja, mein Gott, das hat die letzten 100 Jahre auch nicht geklappt.
Viel Glück kann ich dann nur wünschen.
Ja,
also wirklich, ich wünsche ihm vom Herzen, dass er Vize-Weltmeister wird. Wirklich, also das Erreichen des Finales, das wünsche ich ihm wirklich.
Aber es ist schon ein bisschen so ein Muster mittlerweile, oder? Wenn du bei Bayern rausfliegst, dann winkt danach ein Nationaltrainerjob.
Ja.
Und zwar jetzt innerhalb von ein paar Jahren Nummer 3.
Macht man Vincent Kompany dann irgendwie belgischer Nationaltrainer?
Hoffentlich nicht so bald.
Da brodelt es ja auch ein bisschen. Die haben ja momentan noch den deutschen Trainer.
Nee, den Winni, den geben wir jetzt mal nicht her.
Nein, der bleibt jetzt nochmal da. Und wenn es in der Innenverteidigung mal Ärger gibt, dann wechselt er sich selber ein, dann machen wir Spielertrainer Winni, das wird einer hier kommen. Und ja, dann warten wir mal die Entwicklung jetzt ab.
Dann machen wir Bayern gegen Leverkusen, Kompany und Alonso spielen mit.
Die würden es beide noch können.
Tatsächlich, glaube ich, würde man gar nicht mal beide so viel.
Nee. Also ich glaube, also Alonso traut es auf jeden Fall zu, dass sie der noch reinstellt auf die 6.
Winni auch, vielleicht würde er irgendwann mit Gelb-Rot fliegen, aber ansonsten.
Als Libero vielleicht.
Libero. Gut, ja. Ansonsten, vielleicht kurz zum Abschluss so eure nächsten Tipps. Wie gesagt, am Sonntag spielt der FC Bayern in Bochum. Klarer Sieg.
Also ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn sie jetzt in Barcelona klar gewonnen hätten oder gewonnen hätten. Aber so, glaube ich, werden sie jetzt, wird Bochum büßen müssen.
Dann
3-1 für Bayern.
3-1?
Ja.
Und dann haben wir nächste Woche die zweite Runde im DFB-Pokal der FC Bayern bei Mainz.
Hartes Spiel, glaube ich. In Mainz. Ja. Also wird kein Selbstläufer, definitiv nicht. Aber ich fände es halt jetzt wirklich, also DFB-Pokal-Abende so ab Viertelfinale waren halt die letzten sehr viele Jahre zurück, waren schon immer geil. Also ich würde mir das schon mal wieder wünschen, dass da ein paar Runden weiterkommen. Also und ich glaube aber, dass der Verein da auch, dass das im Verein auch sehr wichtig ist, dass da jetzt nicht schon wieder erst zweite Runden ausmachen.
Ich glaube, Verlängerung Sieg Bayern. Boah, ich glaube, das sind.
Das ist schon sehr konkret.
Das wäre heftig.
Ich glaube, dass Mainz schon auch mit diesem Trainer und so. Ich glaube, dass die sich schon pokalmäßig auch mit dem Stadion und so, dass die sich da spielen ja in Mainz, oder?
In Mainz.
Ja, ich glaube, dass die sich da schon alle so emotional hochpeitschen können, dass es sehr gefährlich wird. Vor allem Mainz auch eine gute Mannschaft, ne? Also wenn der Johnny
Burkhardt
da eine
super Stürmer,
einen guten Tag hat. Ich glaube, also Bayern ist besser, deswegen glaube ich auch, dass sie sich dann am Ende durchsetzen. Aber ich würde mich jetzt eine Verlängerung würde mich nicht überraschen. Elfmeterschießen glaube ich aber nicht.
Lieber nicht.
Sehr konkret. Soll ich euch nur irgendwie die Torschützen sagen?
Mit Spielminute. Ja. 117. Nein. Und dann haben wir im November haben wir in der Liga Union Berlin, FC St. Pauli, FC Augsburg und in der Champions League eben Benfica. Und dann Ende November zwei richtige Highlights, trotz allem, nämlich mit 4 Tagen Abstand PSG und BVB. Hm. Und ich glaube, spätestens das wird dann nochmal ein Fingerzeig, wo die Mannschaft steht, auch wenn jetzt PSG und BVB vielleicht nicht die beste Saison ihrer Vereinshistorien spielen. Aber unterschätzen darfst du halt beide auch nie. Ich meine, soll ich sagen, ist doof, wenn du 2-5 verlierst in Madrid. Ist aber eigentlich ganz geil, wenn du zur Halbzeit schon 2-0 führst.
Ja, also ich hätte Dortmund, ich glaube, dass die auch noch kommen. Also ich halte sehr viel vom Sahin als Trainer. Ich glaube, dass der hat halt da echt eine harte Aufgabe. Der muss halt auch die Konstanz da in diese Mannschaft wieder reinbringen. Das, was halt der Kloppo früher noch immer geschafft hat.
In Madrid hat er sich schon gescheit verzockt.
Ja, aber dieses Talent, also konstant abzuliefern, das hat zuletzt eigentlich in Dortmund nur der Klopp irgendwie geschafft. Aber ich traue das mit Sahin eigentlich zu, dass er das irgendwie hinkriegt. Mhm. Weil beim Terzic, der hat das ja schon immer auch, der war nah dran. Das hier kommt, also das kann man anders gar nicht, dass jemand im Champions League Finale, aber in der Bundesliga eben nicht. Also der war sehr nah dran an Konstant, hat es aber nicht ganz geschafft, finde ich. Und der Sahin, dem trage ich es eigentlich zu. Also der könnte auch, es könnte ein gefährliches Spiel sein, wenn die sich jetzt ein bisschen fangen bis zum Winter und so.
Und unser ehemaliger Innenverteidiger, der Niki Süle, ist doch jetzt wieder auf der Bank gelandet, trotz seiner
Fitness,
die er wieder erlangt hat. Ja. Scheinbar trotzdem hilft halt alles nichts mehr. Das Niveau kriegt er immer zurück, scheinbar.
Ach,
oder?
Das wird schon.
Wird schon meinst
du? Naja, ja, du hast einen super Kader. Also schau dir mal die Innenverteidiger an. Also das ist jetzt keine Schande, wenn man mal auf der Bank sitzt. Man weiß ja dann auch immer nie, hat er irgendwas oder keine Ahnung. So, aber ich glaube, also.
Oder wieder bei Meckes.
Ich glaube, dass die Zeiten, das sind vorbei. Okay. Ich glaube auch, dass, also ich habe das Interview nun erklärt, hat doch mal ein sehr ehrliches Interview gegeben. Das war dann auch, ich würde jetzt nicht mehr so lustig drüber sprechen, glaube ich. Ich glaube, es ist alles nicht so einfach. Aber, also ich glaube, der ist gut.
Benny Hövedes hat übrigens für Amazon Prime den Nuri Sahin interviewt. Haben wir angeschaut, war sehr, sehr geil. Also super Ansichten. Also da bin ich voll bei dir. Also ich finde den auch für einen super Kerl. Ich hoffe, dass es sich durchsetzen kann in Dortmund.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass der den Rückhalt hat und der hat halt auch die Erfahrung.
Schon allein, dass er bei Real war und so. Also den braucht halt auch keiner was erzählen. Ja, es wird echt spannend. Ich freue mich total auf diese Bundesliga-Saison, weil ich glaube, dass Dortmund noch kommt. Ich glaube, dass Leipzig sich immer irgendwie fängt. Also die sind ja immer, also was heißt fängt, aber die sind ja jetzt eh schon gut unterwegs. Aber die werden auch wieder mal so ein paar Spiele verlieren. Aber die sind eigentlich immer am Ende, sind die immer irgendwie auch da. Da sind die immer oben mit dabei. Leverkusen von allen ja eigentlich wieder sehr hoch eingeschätzt. Also das wird schon... Und Frankfurt finde ich eigentlich auch schon echt wieder gut vom Kader her.
Ja, und überraschend, so überraschend finde ich konstant Freiburg nach dem Trainerwechsel. Also ja. Streich war natürlich jetzt schon gehöriger Abgang, aber der Schuster macht es wirklich gut.
Reicht also aber nicht fast, für ganz oben.
Ja. Nee, es reicht nicht, aber die Gefahr war natürlich schon da, dass sie irgendwie vielleicht im unteren Tabellendrittel landen, aber das haben sie wirklich souverän gemeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das sind solche Mannschaften wie Freiburg oder Heidenheim, wo das ist schon echt... Nicht so schlecht. Ja, also Bundesliga vorne eigentlich so ausgeglichen wie selten zuvor. Da können wir uns ja eigentlich nur drauf freuen, würde ich sagen.
Als Schlusswort würde ich noch mit Blick auf die Uhr und auf das Wetter da draußen. Die Tage werden kürzer, die Abende werden länger, noch einen kleinen Streaming-Tipp mit auf den Weg geben, nämlich mehr als 90 Minuten. Das ist die Dokumentation über die letzte Saison der FC Bayern Frauen. Sehr ja, spannende Einblicke tatsächlich in dieses ganze Teamgefüge auch. Man lernt, glaube ich, schon noch eine ganze Menge, wo da schon noch auch in dieser ganzen Struktur Unterschiede sind zwischen Männern- und Frauenfußball, wenn es um Geld geht, wenn es um Professionalisierung geht. Man hat aber auch sehr persönliche Einblicke, wie die ganzen Spielerinnen das handeln, wie sie auch, besonders spannend finde ich, auch mit Rückschlägen umgehen oder wie sie sich auch gegenseitig stützen, wenn was nicht funktioniert. Die Frauen übrigens aktuell in ihrer Champions-League-Gruppe mit 6 Punkten auf Platz 1 und in der Liga trotz einer Niederlage gegen die ewigen Rivalinnen aus Wolfsburg auch auf der 1. Ja, die würde ich sagen, sind auf Kurs und wer sich dafür auch nur ein bisschen interessiert, dem, wie gesagt, sei zu empfehlen. Mehr als 90 Minuten gibt es unter anderem auf YouTube. Schon angeschaut jemand?
Noch nicht, aber wir haben das cool. Letzte Mal in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen und ich glaube wirklich, dass es sehenswert ist, ja.
Ich bin da in dem Thema sowieso total drin. Ich habe eine Frauenfußball-Bundesliga-Kickbase-Gruppe. Also ich weiß ja ganz genau, wer da gut spielt und wer nicht gut spielt.
Und wenn ihr die Folge angehört habt,
haben
der Alex mal, wir haben ja dann auch drüber gesprochen gehabt, ob man jetzt so eine kleine Frauenfußball-Ecke einbauen könnten jedes Mal, wenn wir uns treffen, wo wir vielleicht kurz uns auf den aktuellen Stand bringen. Weil es ist schon sehr spannend, was die FC Bayern-Frauen diese Saison machen. Spielen auch sehr, sehr erfolgreich. Ich fänd schon, dass das immer eine interessante Geschichte wäre.
Ja. Die Alex wäre dabei, hat gesagt. Und das ist mittlerweile auch, muss man ehrlich sagen, wenn es da das gegen wen, da war das Spiel gegen Arsenal, das Champions-League-Spiel, mit dem Hattrick von Pendilla Harder, also das ist ein Fußball zum Geschnalzen wirklich, was
übrigens
da gezeigt wird.
Übrigens in meinem Kickbase-Team.
Natürlich.
Leider nur Bundesliga. Also, es war ja Champions League, der Hattrick.
Das war Champions League, ja.
Richtig, aber... Immer solide über 100 Punkte. Sehr gut.
Gut. Ja, die können schon auch was. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt und schaut euch das Ding auf YouTube an. Ist echt cool.
Mach mal und lernt mal Champions League jetzt.
Ja, müssen wir lernen.
Das ist Wahnsinn.
Also da gibt's Gruppen.
Nein, nehm nicht mehr. Hallo.
Ich bin schon raus. Ja, wenn der Lieb nicht dabei ist, dann bin ich da aufgeschmissen.
Ja.
Weil es eigentlich relativ einfach ist. Du musst einfach nur sagen, es ist wie beim Eishockey. Die ersten qualifizieren sich automatisch für die Playoffs. Dann gibt es ein Mittelfeld, das durch die Pre-Playoffs muss. Das Schlechteste, das in Pre-Playoffs spielt, dann gegen den Stärksten der ersten Gruppe und die restlichen und hinten raus dann raus.
Fertig. Du, ich habe das schon immer gesagt, Fußball ist wie Eishockey, nur nicht länger. Na, alles klar, dann
mit diesem Bonmot würde ich sagen. Servus.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.